danke für die Einladung, über dieses wichtige und viele Menschen betreffende Thema zu reden. PCI bei koronarer Herzkrankheit. Wann ist es gerechtfertigt, mit der Katheterintervention fortzuschreiten? Als Einleitung möchte ich Ihnen die koronare Herzkrankheit vom Verständnis 2013 vorstellen. Es gibt die stabile ischämische Erkrankung, die jetzt als SIHD in den Studien abgekürzt wird, und demgegenüber das akute Koronarsyndrom oder ACS, entweder mit ST-Hebungen dann, oder mit persistierenden ST-Hebungen, so wird das genau bezeichnet, als DACS, oder so wie im Fall dieser Patientin ohne persistierende ST-Hebungen, sondern mit ST-Senkungen, das läuft als NSTACS. Die prinzipiellen Behandlungsoptionen dieser Erkrankung ist die optimale medikamentöse Therapie, die internistische Seite darstellt, die perkutane Koronarintervention mit allen Facetten, die es da gibt, die Bypass-Operation chirurgisch und die experimentellen Therapien. Ich habe Ihnen da einige aufgezählt, Laser, Stammzellen, Gentherapien, die hier versucht werden und zum Teil in Studien verfügbar sind. Als erstes eine kurze Reflexion, wie therapieren wir die stabile Angina, wie wenden wir uns an den anatomischen oder an den physiologischen Schweregrad dieser Erkrankung, die ja nicht immer konkordant sind und in Relation zu sehen sind zu dem zugrunde liegenden atherosklerotischen Plaque. Die Atherosklerose ist eine Systemerkrankung. Wie Sie wissen, gibt es Zusammenhänge zu Entzündungsparametern, die als Biomarker herangezogen werden können. Und wir haben medikamentöse Therapien, die die Atherosklerose beeinflussen. Man kann zum Beispiel nach Gabe von Statinen ein Phänomen erkennen, das negatives Remodeling heißt, das Fett verschwindet aus der Wand und das Gefäß nimmt im äußeren Durchmesser ab und sieht geschrumpft aus. Der Anreiz dieser optimalen medikamentösen Therapie liegt darin, dass es wirklich klare Zielwerte gibt, die in Studien erarbeitet sind. Rauchen wird beendet, das gesättigte Fett wird aus dem Essen verbannt, Cholesterol gesenkt. Man empfiehlt 60 Minuten fünfmal in der Woche sich zu bewegen. Man hat klare Richtlinien über, zumindest bei den mitteleuropäischen Menschen, über den Body Mass Index und den Bauchumfang, LDL-Cholesterol, das Nicht-HDL-Cholesterol. Blutdruckgrenzen sind in Studien an Zehntausenden Patienten mit Überleben korreliert und der Diabetes wird in ebenso vielen Untersuchungen mittels des HbA1c um die 7 als optimal behandelt gesehen. Und auf diese Ziele orientiert sind die optimalen Therapiestrategien, bestehend aus pharmakologischen und Lifestyle-Komponenten, wobei die Lifestyle-Komponenten wahrscheinlich ebenso groß sind wie die pharmakologischen Ansatzpunkte, Plättchenhemmer, Lipidsenker, dann verschiedene andere Medikamente wie Ranolazin beispielsweise, ich werde Ihnen eine kurze Update-Arbeit dazu zeigen, natürlich die alten ACE-Inhibitoren und die Rezeptorblocker, Beta-Blocker, Nitrate, dann haben wir Ivabradin, wir wissen, die Herzfrequenz sollte unter 70 sein und die Calcium-Kanalblocker. Jetzt, um den Lifestyle ein bisschen auf einen letzten Stand zu bringen, diese Arbeit ist gerade erschienen, die PREDIMED Trial hat gezeigt, dass die mediterrane Diät, und da sind so ein paar so schöne Bilder dazu, die Walnüsse und das Öl und das Gemüse, dass die in der Lage sind, hier den primären Endpunkt, der ja hier wieder akuter Myokardinfarkt, Schlaganfall und Tod darstellt, signifikant in die Richtung eines besseren Outcomes verändert. Und dieses Wissen kennen wir, das ist schon in dieser alten Lion Diet Heart Study vor 15 Jahren publiziert worden, damals ganz ähnlich mit einer mediterranen Kost. Die Daten zum Ranolazin, die beim ACC präsentiert wurden, haben hier als primären Endpunkt die Häufigkeit von Angina-Attacken untersucht und Sie sehen, die rote Linie zeigt eine Population von Patienten, die mit Ranolazin on top of medical treatment behandelt wurden und die haben weniger Angina-Attacken. Also es ist da immer noch ein bisschen mehr, auch im Jahr 2013, aus diesen optimalen medikamentösen Therapien herauszuholen. Wenn man jetzt gegenüberstellt diese Medikamenten- und Lifestyle-Strategien gegenüber einer Katheterintervention. Da sehen Sie hier eine große Meta-Analyse von Dr. Schömig aus München, der unterschiedliche Studien inklusive der Courage-Studie hier eingebunden hat und gefunden hat, dass als in diesem Forest-Plot, als Outcome alle diese Studien ein Benefit zugunsten der Intervention für das Überleben der Corona-erkrankten Patienten bestünde. Demgegenüber gibt es eine andere Meta-Analyse, die ebenfalls diese Studien mit einbezogen hat, insgesamt 25.000 Patienten, und eigentlich ein Gleichgewicht der beiden Strategien gezeigt hat. Sie sehen da hier die unterschiedlichen Vergleiche, die hier alle rund um das Equipoise, also um den Ausgleich angeordnet sind. Ganz rezent in der STITCH-Studie, das ist eine sehr große Studie von der Duke University, die untersucht hat Operation gegen optimale medikamentöse Therapie, hat sich gezeigt, dass gar kein Unterschied war in Abhängigkeit von, das Ausmaß der Ischämie war in beiden, also die blaue Linie zeigt die Patienten, die keine Ischämie hatten, und die rote Linie Patienten, die eine nachweisbare Ischämie aufwiesen im Thalliumscan oder in einem Stressecho, und da ist kein Unterschied. Also Ischämie scheint hier nicht keinen Unterschied zu machen, auch wenn man Patienten untersucht, die aufgeschlüsselt sind nach medikamentöser Therapie und Bypass-Operation. Also diese Daten ganz rezent auch noch einmal stimuliert, lassen diese kontroverse medikamentöse Therapie Intervention beziehungsweise ischämiegetriebene Intervention versus nicht ischämiegetriebene Intervention anzweifeln. Unser Fall ist eigentlich ein Beispiel für ein NSD-ACS. Darum möchte ich dann noch einmal kurz diese Informationen Ihnen aufholen. 84 Jahre NSTEMI, die wesentlichen Dinge sind, sie hat einen guten Ventrikel, sie hat ST-Senkungen, sie ist ein bisschen gestaut, das haben wir schon diskutiert, und sie hat die führende Läsion ist LAD-diagonaler Ast. Und was sagen da die Guidelines? Bei über 75-Jährigen wird gebeten, dass man eine individualisierte Therapie hier mit einer Klasse 1 Empfehlung vorsieht, Lebenserwartung, Komorbiditäten, Lebensqualität und wie der Patient denn eigentlich selbst entscheiden würde. Ich habe mir da einen Lebenserwartungsrechner aus dem Internet geholt und habe berechnet, wie lange diese Dame denn nach der US Social Security Website leben würde, und da lebt sie noch wirklich sieben Jahre, was beachtlich ist. Das heißt, es ist auch in diese Rechnung mit einzukalkulieren. Es erhebt sich trotzdem die Frage mit 84 Jahren gleich in den HK, und da gibt es auch wieder eine ganz klare Empfehlung in den ESC-Guidelines, die ja gar nicht alt sind, erst 2 Jahre. Eine invasive Strategie innerhalb von 72 Stunden ist dann klug, wenn ein Risikoprofil da vorhanden ist. Und Frau Dr. Aranzin hat es uns gezeigt, ein GRACE Risk Score, der hier die Risikokategorien in Zahlen ausdrückt und das mit der Inhospital- und 6-Monats-Todesrate korreliert. Und da sehen Sie diese Tabelle, die sie schon gezeigt hat, zu erwartenden Outcome in Hospital und 6 Monate. Und demgegenüber muss man auch den Blutungsscore berücksichtigen, den ich hier in den roten Feldern für diese alte Dame errechnet habe. Und da kommt heraus, also in Hospital ungefähr 7,6%. Das machen wir auf unseren Handys, wenn wir in die Notfall hinübergehen. Das heißt, sie hat hier wahrscheinlich ein etwas vorrangiges ischämisches Risiko verglichen mit dem Blutungsrisiko. Wenn man das jetzt überlegt, an Meta-Analyse-Daten, Sie sehen da Mechta, JAMA 2007, dann ist diese frühinvasive Technik, die ist mit einem besseren Outcome in Hospital verbunden, und die überlegte spätere invasive Technik, die macht sich bezahlt bei den Patienten, die dann länger leben und die sieht man dann in den Gesamtergebnissen jenseits von 6 Monaten. Das heißt, die über längere Zeit betrachtet, und das ist jetzt aus der Euro-Heart-Survey eine Abbildung, dann ist hier immer der Zweikampf zwischen der Angio mit PCI versus dem primär konservativen Vorgehen. Das sind die beiden kompetitiven Entscheidungen. Hier wird über verschiedene Zeiträume der letzten 3 Jahre werden die unterschiedlichen Therapieentscheidungen dargestellt anhand dieser Linie. Und man erkennt eben, dass diese beiden Optionen am häufigsten gegeneinander gegenübergestellt werden. Und wenn man jetzt sagt, man revaskularisiert wirklich, dann darf ich Ihnen jetzt in dem letzten Teil meiner Präsentation noch ein paar Daten zeigen, die klären sollen, soll man den jetzt wirklich an Stent nehmen oder den Chirurgen holen? Und das ist eine ganz kürzlich erschienene Arbeit zu den 80, also zu den Älteren, und da gibt es also eine Aufschlüsselung der Altersgruppen, die wirklich in den Katheter gehen. Das ist in diesem Manuskript drin. Und da sehen Sie, die Häufigkeit der Intervention ist in dieser Altersgruppe 50 bis 70. Und da wird es dann doch schon etwas dünner, wenn die, also weniger häufig gepflogen, diese Technik. Und die Faktoren, die hier den Outcome im Katheter beeinflussen, ist natürlich der Schock, der Reinfarkt, die nicht gelungene PCI, das Nierenversagen, also die Kontrastmittelmenge könnten Sie hier auch einsetzen. Und das Alter selbst ist da ein Risikofaktor. Und wenn man da bei den Chirurgen nachsieht, nach dem New York Risk Score, dann, das ist nicht sehr schön, ich habe das aus dem PDF kopiert für Sie, das ist gerade erst erschienen, das Alter und die Instabilität sind für die Chirurgen auch ganz wesentliche Risikokriterien, die da mit hohen Punktezahlen eingehen. Und ich habe auch den New York Risk Score dieser Frau ausgerechnet, der hat also auch eine Mortalität von 16% in Hospital errechnen lassen. Die Ihnen gut bekannte Syntax-Studie, die im Kontext unserer Patientin nicht ganz anzuwenden ist, weil das waren stabile Patienten, hier wurde verglichen Bypass mit Stent, und der Taxus-Stent ist ein alter Stent, den wir nicht mehr verwenden, ein Paclitaxel beschichteter Stent, und diese Analyse ist über 5 Jahre jetzt kürzlich in Lancet publiziert. Sie sehen, nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, nach 4 Jahren, nach 5 Jahren ist immer wieder dasselbe zu sehen. Die Chirurgie ist bei der Dreigefäßerkrankung, was die Eventrate betrifft, besser, weil sie in dieser großen Gruppe von Patienten das Problem langfristig besser löst. Es ist jetzt hier keine Subgruppierung gezeigt, aber die Daten kennen Sie, und die sind auch noch erhärtet worden durch die Freedom Trial, eine kürzlich publizierte Arbeit, Sie sehen, voriges Jahr, am Ende des Jahres, am 20. Dezember, wurde gezeigt, dass bei Diabetikern der Bypass hier eine geringere Eventrate erzeugt, bei Patienten mit Dreigefäßerkrankung und Diabetes, wie die PCI. Wir müssen das akzeptieren, und ich würde es nie hier nicht erwähnt lassen, neben meinem tollen Chirurgenkollegen Professor Laufer. Die Lösung dieses Falls ist aber trotzdem anders. Und zwar, wenn Sie bedenken, es waren da doch Rasselgeräusche zu hören, ich hab mich daran orientiert, dann sieht man, dass die Guidelines uns sagen, wenn ein Patient in der Akutsituation einen Grad von Herzinsuffizienz aufweist, dann soll er in den Katheter gehen. Und mit dieser Botschaft würde ich Sie hier lassen. Ich habe noch eine kleine Zusammenfassung. ACS ist eine Domäne der interventionellen Kardiologie. Ich würde da mit keinem Chirurgen eine Diskussion eingehen. Die stabile ischämische Herzkrankheit hat viele offene Fragen. Die erste wesentliche: muss man jeden Patienten katheterisieren? Und die zweite ist: soll die Entscheidung zur Revaskularisierung vom Ausmaß der Ischämie abhängig sein? Und diese beiden relevanten Fragen werden von einem großen internationalen Studien-Effort geklärt, die Ischemia Trial. Es sollen 8000 Patienten weltweit eingeschlossen worden mit der Hypothese, dass eine invasive Strategie mit Katheter und Revaskularisierung, wobei hier Bypass und PCI gemeinsam auftreten, überlegen ist einer rein medikamentösen Therapie bei Patienten mit einer zumindest mäßiggradigen nachgewiesenen Durchblutungsstörung oder Ischämie. Ich bitte Sie, dass Sie, auch wenn Sie Ihre Praxen betreiben, an diese Studie denken. Wir suchen Patienten. Ich habe auch Franz Weidinger schon gebeten, da mitzuspielen. Und wir machen das gemeinsam natürlich mit unseren chirurgischen Kollegen. Danke.